Missiocamp 2013 – Erlebt. Hans-Peter Reuer spricht zum Thema Erlebt. Wie gnädig ist Gott?
So, ich möchte euch wieder einen schönen guten Abend wünschen. Super, dass ihr wieder gekommen seid, sonst wäre es einsam. Heute ist ja das Thema die Gnade Gottes, bereits in den Liedern. Danke für die Lieder. Richtig gute Texte, ich genieße das total. Was unterscheidet uns Christen in erster Linie von allen anderen Glaubensrichtungen? Es ist eigentlich die Gnade. Gordon MacDonald hat einmal gesagt, die Welt kann fast alles so gut wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen, Hungernde zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten. Und das ist der Schlüssel. Die Welt kann dir die Gnade nicht geben, die Gott gibt. Die Gnade Gottes, wenn man darüber einmal nachdenkt, ist eigentlich ein Skandal. Wenn man die Gnade genau unter die Lupe nimmt, und wir werden das heute Abend stückweit tun, dann erkennt man, die Gnade Gottes ist radikal, sie ist nicht logisch, sie ist auch nicht vernünftig. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, und da tun wir uns schwer, die Gnade Gottes ist nicht gerecht. Und ich möchte das euch anhand einiger Gleichnisse zeigen, die Jesus erzählt hat. Einmal hat Jesus zum Beispiel ein Gleichnis erzählt von dem verlorenen Schaf. Die viele von euch kennen die Geschichte. Das sind 100 Schafe, die grasen da ganz normal. Und dann rennt ein blödes Schaf davon. Und dann lesen wir, nachdem es davongelaufen ist, der Hirte lässt die 99 Schafe zurück und macht sich auf den Weg, um das eine dumme Schaf zu finden, das abgehauen ist. Das ist unlogisch. Wenn ich Bauer wäre, ich würde auf die 99 aufpassen, dass mir nicht noch eins davonläuft und das eine hat halt Pech gehabt. Aber Jesus sagt, Gott ist anders. Er lässt den 99 und sucht das eine, bis er es gefunden hat. Und dann kommt er zurück und macht eine Riesenparty, weil er ein Schaf gefunden hat. Da gibt es eine andere Geschichte, die heißt die Arbeiter im Weinberg. Man kann sie auch nennen der ungerechte Bauer. Ich lese euch ein paar Verse vor. Die Geschichte ist eigentlich, wenn man logisch denkt, ein Skandal. Du kannst selbst entscheiden. In Matthäus 20, Vers 1 sagt Jesus, denn mit dem Reich des Himmels ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in den Weinberg. Und also um die dritte Stunde, das erste war um 6 Uhr morgens, um die dritte Stunde, das ist 9 Uhr in der Früh, als er da rausging, sah er andere, die auf dem Markt da einfach gelangweilt rumstehen, und er sprach zu diesen, geht auch ihr hin in den Weinberg, und das, was recht ist, werde ich euch geben. Und sie gingen hin. Dann ging er wieder hinaus um die sechste Stunde, das ist um 12 Uhr Mittag, und da sieht er wieder ein paar gelangweilt rumstehen und sagt, geht auch ihr hinaus, ich gebe euch, was gerecht ist, und sie gingen. Als es aber, dann lesen wir noch im Vers 6, als er aber um die elfte Stunde hinausging, das ist 5 Uhr nachmittags, sah er immer noch ein paar rumlümmeln, die sind wahrscheinlich erst um 12 Uhr aufgestanden, und hat gesagt, geht ihr auch noch in den Weinberg, ich gebe euch, was gerecht ist. Und dann lesen wir, als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die 11. Stunde, die haben eine Stunde gearbeitet, kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, die 12 Stunden gearbeitet haben, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Freunde, das würde ich auch meinen. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Er beantwortete und sprach zu ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Wir haben doch einen Denar besprochen und den hast du bekommen. Nimm ihn, ist es mir nicht erlaubt, mit den meinen zu tun, was ich will, oder blickt dein Auge böse, weil ich so gütig bin? Das ist eine interessante Geschichte. Ich leite den Dauernhof, das ist ähnlich wie hier, 30 Mitarbeiter. Ich sage euch, wenn ich meine Mitarbeiter so behandle, ich wäre inzwischen alleine in diesem Dauernhof. Ich glaube, ich hätte keine mehr. Diese Geschichte ist nicht logisch, aber sie ist in der Bibel. Ist auch interessant, gewisse Politiker oder Sportler, wenn die reden auch so wie ich, die machen Vorträge, das gibt so. Vor ein paar Jahren hat der Al Gore in Wien gesprochen. Der hat eine Stunde gesprochen. Wisst ihr, was der verdient hat für die eine Stunde? 180.000 Euro. Wenn ich für dieses Wochenende die Hälfte bekomme, bin ich voll zufrieden. Wisst ihr, was ein Wahnsinn ist? Und ich finde es nicht fair. Andere Leute, die bereiten sich nicht besser vor als ich. Aber die verdienen nicht zweimal so viel oder zehnmal, die verdienen tausendmal so viel und haben denselben Aufwand als ich. Ich finde, das ist ungerecht. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, wir kennen sie unter den verlorenen Sohn. Ich nenne sie der ungerechte Vater. Da war ein Vater, der hatte 2 Söhne. Der eine, der Ältere, das war eher der Brave, der hat fleißig gearbeitet, jeden Tag im elterlichen Hof. Der Jüngere, dem ist es zu blöd geworden, hat zum Vater gesagt, gib mir mein Erbe, ich will ein bisschen Spaß haben. Und wir lesen, der Vater gab es ihm überraschenderweise. Er gab ihm in bar die Hälfte von seinem Erbe, obwohl der Vater noch lebte. Der Vater war sicherlich maßlos enttäuscht. Aber der Junge haut dann ab, verprasst sein Geld. Wir lesen dann in der Bibel, er hat viel gesoffen, getrunken, hat an leichte Mädchen, an Prostituierten das Geld ausgegeben. Ein Junge hat mal gesagt, nach dem Kindergottesdienst, weil die Mutter gefragt hat, was für Geschichte der Pfarrer erzählt hat. Er hat gesagt, ja, vom verlorenen Sohn. Ja, und was war da? Ja, er hat das Geld verwendet für Wein und Frauen und den Rest hat er verschwendet. Aber was interessant ist, dieser Sohn, der alles einfach verprasst, wofür der Vater Jahrzehnte gearbeitet hat, dem geht es dann extrem schlecht. Und er muss Schweinefutter essen und nicht mal das bekommt er. Und dann sagt er, eigentlich bin ich blöd. Mein Vater hat Arbeiter, also ich bereue das jetzt nicht, gehe zum Vater zurück, dann geht es mir besser. Und dann kehrt dieser nichtsnutze Sohn zurück zu seinem Bauernhof, zum Elterlichen. Und dann lesen wir, ich lese euch vor, im Lukas 15, Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt und lief hinaus, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. denn dieser mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Der Vater stand jeden Tag auf der Terrasse und hat geschaut, vielleicht kommt er heute zurück. Und als er eine kleine Figur sah am Horizont, lief er hinaus. Übrigens, das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott beschrieben wird, dass er läuft. Er läuft hinaus, umarmt diesen nutzlosen Sohn, macht ein Fest und bekleidet ihn und erhebt ihn zu seinem Sohn. Der ältere Sohn, der arbeitet in der Zwischenzeit brav am Feld, und da gehen die Sklaven hinaus und sagen, du, dein jüngerer Bruder, fest, komm auch. Aber der ältere Bruder, der wurde zornig, denn er schuftet Tag für Tag, Jahr für Jahr, damit der elterliche Hof gut läuft. Und jetzt kommt dieser Holodri, dieser Nichtsnutz, zurück und der Vater macht ein Fest. Er ist jahrelang brav zu Hause, kein Fest. Er, der es verdient hat, der bekommt es nicht und der andere, der es nicht verdient hat, bekommt es. Der ältere Sohn findet das absolut ungerecht. Und wenn ich ehrlich bin, ich auch. Wisst ihr, was wir von all diesen Geschichten lernen? Und das ist der Schlüssel. Wir lernen aus diesen Geschichten, Gnade ist kein Lohn, sondern Gnade ist immer ein Geschenk. Du kannst es dir mit nichts verdienen. Nicht mit Arbeiten, nicht mit brav sein, nicht mit tüchtig sein, nicht mit gut sein. Du kannst Gnade nur empfangen. Und als Empfänger der Gnade stehen wir letztlich alle gleich da. Ob wir gut gelebt haben oder böse, als Empfänger der Gnade sind wir alle gleich und das irritiert uns, denn es scheint ungerecht. Einer hat mal so gemacht, das Kreuz ist der große Gleichmacher. Er macht uns gleich. Ich habe früher so gedacht, als 15-Jähriger habe ich Jesus kennengelernt in unserer evangelischen Kirche in der Ramsau. Wir hatten einen Jugendwart, der hat uns von Jesus erzählt. Und irgendwie als 15-Jährige wusste ich, was der sagt, das stimmt. Übrigens, das kannst du nie erklären. Wenn du zu Jesus findest, man fragt oft oder Leute fragen mich, ja, warum hast du Jesus angenommen? Ich kann dir es nicht erklären. Ich weiß nur, ich habe zugehört und ich wusste, was der sagt, ist die Wahrheit. Warum ich es wusste, weiß ich nicht. Aber ich wusste es. Es ist eine Offenbarung. Ich konnte als 15-Jähriger nicht prüfen, ob das, was er sagt, alles korrekt ist. Ich wusste, was er sagt, ist wahr. Und übrigens, wenn du Jesus Christus annimmst, du weißt einfach, er ist die Wahrheit. Das ist Offenbarung. Wahrheit bekommst du nur durch Offenbarung. Gott offenbart sich dir und du weißt es. Aber ich habe damals verstanden, dass meine Sünden vergeben sind. Ich wollte auch nicht in die Hölle gehen, ich wollte lieber in den Himmel. Das war auch einer der Gründe, warum ich Ja gesagt habe. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja, aber jetzt hat Jesus so viel für mich getan, jetzt muss ich schon für ihn auch was tun. Und mein Bild damals war, ich muss halt Jugendkreis gehen, ob es jetzt Spaß macht oder nicht. Ich soll in die Kirche gehen, außer das Wetter ist ganz schön. Gebetskreis bin ich auch gegangen, das war zwar, was ich am wenigsten gern gemacht habe. Ich habe immer als Erster gebetet, weil beim fünften waren die ganzen guten Phrasen aufgebraucht. Aber ich habe es überlebt. Aber als ich so 18 war, habe ich mir gedacht, na, das Christsein, ich schaffe das irgendwie nicht. Das ist mir zu anspruchsvoll, moralisch. Das muss für bessere Menschen gemacht sein als für mich. Und ich habe da mehr oder weniger nicht den Rücken gekehrt, aber den Stecker gezogen. Und habe halt gelebt wie alle anderen auch. Bin da auch nicht Jugendkreis oder so mehr gegangen oder Kirche. Und Jesus war trotzdem bei mir. Ich kann mich gut erinnern, die Bibel habe ich nie ganz weggelegt. Ich habe einmal im Monat auch drinnen gelesen. Meistens aus dem Buch Prediger, das hat mir am besten gefallen. Da stand nämlich, erfreue dich an den Tagen deiner Jugendzeit. Und ich dachte, ja genau. Und dann steht zwar, Gott wird dich zur Verantwortung ziehen, aber das kannst du auslassen, es wird dann wieder besser. Und damals habe ich aber gewusst, Jesus ist bei mir, aber ich habe mir gedacht, wenn Jesus jetzt zurückkommt, das schaut nicht gut aus. Also in den Himmel kann er mich so nicht nehmen. Das habe ich irgendwie so gedacht, weil mein Leben eben nicht das reflektierte, was ich glaubte, was ich reflektieren müsste. Heute ist es sehr oft umgekehrt. Ich, meine Frau und ich, wir haben uns in einer Bar kennengelernt. Ich war Barkeeper, ich war zwar Christ, aber mich hat es nicht, ich habe nicht mit Jesus so gelebt. Meine Frau, die war sowieso Heide. Und da haben wir uns kennengelernt. Und Gott hat viel getan seitdem. Aber wir gehen auch heute gerne in Bars. Bei uns, das sind so ganz nette Bars, da wo ich auch gearbeitet habe und so. Und das ist immer interessant. Leute fangen da meistens an, wenn sie mich an der Bar sehen, so über Gott zu reden. Übrigens wichtig, du musst zu den Menschen gehen. In der Kirche triffst du nicht die Verlorenen, zumindest nicht immer. Du musst rausgehen zu den Leuten und sie gerne haben. Und da ist mir schon mal passiert, eine Frau hat auch mal zu mir gesagt, sie hat schon ein paar Bier gehabt. Übrigens nach dem fünften Bier, da werden sie immer gesprächig. Dann hat sie gesagt, du bist ja so viel besser als ich. Dann habe ich gesagt, warum sagst du das? Ja, weil du redest über Gott und du schreibst Bücher und du erzählst Menschen von Jesus und ich tue das alles nicht und so weiter. Sie war überzeugt, dass ich in den Himmel komme, das ist schon selbstverständlich, weil ich es ja verdient. Aber sie doch nicht. Ich bin doch so viel schlechter als du. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du, was die Wahrheit ist? Wir sind alle im selben Boot. Du und ich, wir brauchen beide Vergebung. Ist völlig egal, wo du bist im Moment. Ich brauche Vergebung, du brauchst sie. Und es ist aber so, dass wir denken, manche haben sie den Himmel ein bisschen verdient und andere eben nicht. Wenn man Leute fragt, was musst du glauben, um in den Himmel zu kommen? Sagen sie, ja, da musst du halt gut leben oder anständig sein. Das ist aber nicht biblisch, sondern die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind. Was wir tun müssen, ist, wir müssen zu Jesus kommen. Jesus sagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir und ich will euch die Ruhe geben, die ihr braucht. Es ist wie der verlorene Sohn. Wir müssen einfach zu ihm kommen, egal wo wir stehen in dem Moment. Ich habe auch festgestellt, viele Christen reden über Gnade. Sehr viele, fast alle. Aber viele leben nicht aus Gnade. Gott teilt auch heute ein Geschenk an dich aus. Er zahlt dir keinen Lohn. Wenn Gott uns den Lohn geben würde, das würde nicht gut aussehen für uns. Paulus schreibt es so schön in Römer 6, 23. Er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Christus. Für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig. Die Sünde zahlt den gerechten Lohn an dich. Für das unverdiente Geschenk ist Jesus zuständig. Er gibt dir ein unverdientes Geschenk. Und wenn wir den Unterschied lernen, zwischen Lohn und Geschenk zu verstehen, dann lernen wir den Unterschied zwischen Religion und Jesusbeziehung zu verstehen. In der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. In der Religion wird genau gerechnet und am Ende wird abgerechnet. Religion belohnt durch Leistung. Gott schenkt Gnade. Es war mal faszinierend, haben irgendwo in Deutschland gepredigt, da waren zwei junge Moslems, die haben zugehört. Das habe ich sehr geschätzt von denen. Übrigens, in gleicher Weise, wir sollten uns mit anderen Religionen beschäftigen. Das ist wichtig. Wir sollten lernen, was andere Leute denken und glauben. Aber sie kamen zu meinen Vorträgen und nach meinem zweiten Vortrag kamen sie zu mir, waren junge, gläubige Moslems, aber sie wollten wissen, was die Bibel sagt. Und sie waren ein bisschen aufgebracht, weil sie haben mich gefragt, ja, wie ist das, wenn mein Vater, wenn ich die Sünde meines Vaters erbe? Denn in der Bibel steht, dass bis ins zweite und dritte Glied, und das haben sie gelesen, haben sie gesagt, wenn ich jetzt auch die Sünden meines Vaters übernehme, dann sieht es mit mir schlecht aus. Denn im islamischen Glauben ist das Verständnis, dass du deine sündigen Taten, und das ist ihnen voll bewusst, dass sie die haben, mit deinen guten Taten aufwägen musst. Wenn jetzt aber die Sünden des Vaters auch noch dazukommen, ja, dann hast du einen Stress. Und noch mehr, wenn die vom Großvater dazukommen. Und das war ein ganz ehrliches Anliegen, worüber sie sehr bestürzt waren. Und ich habe festgestellt, sie kennen zwar das Wort Gnade, aber nicht das Konzept von Gnade. Und mein Verdacht ist, dass auch viele Christen das Konzept von Gnade nicht verstanden haben. Gott und sein Sohn haben keine Religion gestiftet. In der Religion kannst du verdienen. Gott kam und hat sich selbst gegeben als ein Geschenk an uns, weil er uns liebt. Wir haben es vorhin gesungen, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Glaubst du, dass Gott sich an dir freut? Viele Christen glauben das nicht. Die sagen, ja, Gott freut sich über die, die da Musik machen, über du da predigst, über der, der in die Mission geht, aber doch nicht über mich. Psalm 139, ein wunderbarer Vers, wo David betet und sagt, danke Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Hast du das schon mal gebetet? Danke Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Gott hat dich wunderbar gemacht. Das darfst du sagen. Er freut sich an seinen Kindern. Und wir haben auch gesungen vorhin, wie gut du von mir denkst. Das war mir nicht klar. Und ich befürchte, es ist uns nicht klar, wie gut Gott von uns denkt. Jetzt kommt ein berechtigter Einwand, der sagt, ja, aber ist nicht der Gott der Bibel genauso gerecht? Ist Gott nicht gerecht? Na natürlich, das stimmt. Gott ist absolut gerecht und darum, Freunde, gibt es keine billige Gnade, wie Bonhoeffer den Ausdruck geprägt hat. Es gibt keine billige Gnade. Gott ließ sich sein Geschenk an dich alles kosten. Er hat alles gegeben, was er geben kann, nämlich sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Der letzte Kaiser. Der letzte Kaiser von China. Hat das jemand gesehen, Der letzte Kaiser? Interessanter Film, musst du mal anschauen. Da wird die Geschichte vom letzten Kaiser von China erzählt. Ob das jetzt alles so wahr ist, keine Ahnung. Aber der Kaiser und sein Sohn, die wurden ja damals als Gottheiten angesehen. Du warst Gott als Kaiser. Dem Sohn, noch als kleiner Junge, standen 1000 Eunuchen zur Verfügung. Der lebt in einer Märchenwelt, eine Welt, die es nicht gibt draußen. Und einmal wurde dann der Sohn, da war er schon ein gewachsener Teenager, wurde der Sohn des Kaisers gefragt, ob er bestraft würde, wenn er ungehorsam oder böse ist. Und dann hat der Sohn des Kaisers gesagt, ja, wenn ich böse bin, dann wird einer meiner Diener dafür bestraft. Wenn der Meister böse war, dann wurde der Diener verprügelt. Denn Sünde, Ungehorsam, fordert seinen Lohn. Und wisst ihr, was fantastisch ist? Gott hat diesen Brauch umgekehrt. Wenn der Diener böse ist, dann wird der Herr verprügelt. Jesus trug für uns den Lohn der Sünde. Und das ist der Tod. Und nur darum kann er uns begnadigen. Das ist keine billige Gnade. Es hat ihm alles gekostet. Und wisst ihr, wenn ein Mensch sagt, ja, aber Gott, irgendwie ist mir das zu wenig. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich habe zwar das Universum geschaffen, aber ich bin bankrott. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich habe meinen Sohn gegeben und mehr habe ich nicht. Und die Mathematik der Gnade funktioniert deshalb, weil Gott selbst den Preis, den Lohn der Sünde bezahlt hat. Und darum, Gnade ist ein Geschenk, das dem Geber alles kostet und dem Empfänger gar nichts. Und darum ist die Gnade Gottes unlimitiert. Was bewirkt nun die Gnade? Die Gnade Gottes bewirkt, dass wir wieder in Beziehung mit Gott leben und uns an dieser Beziehung freuen dürfen. Seht ihr, ich habe gestern darüber gesprochen, Leben besteht aus Beziehungen. Beziehungen zu haben ist Leben. Und diese Beziehung zwischen Gott und Mensch ist durch Gnade wiederhergestellt. Wir haben Zugang zu Gott. Wir können frei mit ihm reden. Wenn du im Wald spazieren gehst, du kannst mit ihm reden. Wenn du im Auto fährst, du kannst mit ihm reden. Du kannst auf ihn hören. Es ist frei. Diese Abnabelung, die stattgefunden hat am Anfang der Bibel, wo Adam, der erste Mensch, sich abgenabelt hat von Gott, diese Verbindung ist wiederhergestellt. Wir können wieder mit Gott kommunizieren und mit ihm leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, die meisten von euch wahrscheinlich, wie weh es tut, wenn sich ein Mensch, den du liebst, sich von dir abwendet. Es kann sein, dass vielleicht eins deiner eigenen Kinder, als es größer geworden ist, dir den Rücken gekehrt hat, obwohl du dein ganzes Leben in dieses Kind investiert hast. Es kann sein, dass ein Partner, ein Ehepartner, mit dem du jahrelang gelebt und vertraut hast, dass er einfach aufgestanden ist, dir den Rücken gekehrt hat und weggegangen ist, für alle Zeit. Wenn du das erlebt hast, dann weißt du, wie weh das tut. Das ist geschehen, als der Mensch, den Gott so liebt, sich weggedreht hat von Gott und sich abgenabelt hat von seinem Liebhaber. Und für Gott war dieser Schmerz so unerträglich, dass er sich selbst hingegeben hat, um den Verlorenen wieder zu gewinnen. Und das ist Gnade. Es ist so wunderschön formuliert im Johannes 1, Verse 16 und 17, wo wir lesen, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir haben empfangen Gnade um Gnade. Es ist nur ein Geschenk. Als ich das kapiert habe, wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat? Ich habe angefangen, mich zu freuen, zu Jesus zu gehören. Jüngerschaft, Nachfolge ist keine lästige Pflicht, die mir auferlegt ist als Christ. Es ist eine Freude, mit Jesus zu leben. Ich will keinen einzigen Tag missen. Das ist, wenn Gnade dein Leben erfüllt. Die Gnade Jesu. Und seht ihr, wir müssen nicht versuchen, Gott zufriedenzustellen und religiöse Punkte zu sammeln. Wir dürfen aus Freude, weil wir angenommen sind, in der Nachfolge Jesu leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass keiner von euch dieses Zelt verlässt, ohne zu verstehen, es ist ein freies Geschenk. Du bist wertvoll geliebt. Es hat Gott alles gekostet und es kostet dich nichts. Du kriegst alles. Und als Abschluss noch, ich habe mal gelesen, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der eine wichtige Tag ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Das ist sehr wichtig, sonst wärst du nicht da. Der zweite Tag, sehr wichtig ist der Tag, an dem du erkennst, wozu du geboren bist. Nämlich zur Beziehung mit Gott und mit anderen. Und dazu hat Gott uns die Gnade gegeben, in Jesus Christus. Und dann können wir mit Gott reden. Und ich möchte schließen mit einem Zitat, das ich mal gelesen habe, über Sinn von Gebet, von Beziehung, von Kommunikation. Geschrieben, welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Fragen stellen, die er längst beantwortet hat. Bitten aussprechen, deren Erhörung er bereits eingeleitet hat. Abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns, können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Denn Gott ist in seiner Liebe nicht darauf aus, nur bitten zu hören, sondern uns zu hören. Er möchte nicht etwas Neues von dir hören, er will dich hören. Und das immer wieder aufs Neue. Gott will nur dich hören, weil er dich liebt. Du musst im Gebet nichts Neues erzählen. Du musst nichts erfinden. Er will nur dich hören, weil er dich liebt. Ich bete noch, lieber Vater, es ist so ein Vorrecht, dass wir die Gnade empfangen dürfen, die du für uns ermöglicht hast. Danke, Herr Jesus, dass du dich nicht gescheut hast, bis ans Ende zu gehen, damit wir begnadigt werden können. Nicht aus eigenem Tun, nicht aus Punktesammeln, nicht aus religiösen Übungen, sondern allein, weil du uns beschenken möchtest. Und dieses Geschenk an uns bleibt nicht ohne Wirkung. Es gibt uns eine Freude der Nachfolge. Es gibt uns eine Freiheit in der Nachfolge ohne Angst. Es gibt uns eine Freude über uns selbst, weil du uns liebst und schätzt. Und Herr, wenn du für uns bist, wie können wir dann gegen uns sein? Wenn du für uns bist, dann können auch wir für uns sein. Dann können auch wir frei sein. Und dafür danke ich dir. Danke, dass alles an dir liegt. Und wir, die Empfänger, sind und darin leben dürfen. Und voneinander lernen dürfen. Und von dir lernen dürfen. Danke auch für diese Tage hier, die uns daran erinnern, was Wahrheit ist. Und uns daran erinnern, als freie Kinder Gottes, in dieser Hingabe, in dieser freudvollen Hingabe, dir nachzufolgen. Amen.
Auf dem Missio-Camp 2013 sprach Hans-Peter Reuer zum Thema Erlebt. Mehr Informationen zum Missio-Camp finden Sie auf missio-camp.de.